Deutschlandfunk. Hintergrund.
Liberal, grün oder beides. Angela Merkel auf dem Weg nach Jamaika. Eine Sendung von Barbara Schmidt-Matern und Stefan Detjen.
Die Zeit der Regierungsbildung ist gerade für die Unionsparteien in diesen Tagen auch eine Zeit der Selbstergründung. Wer sind wir als CDU und CSU? Woher kommen wir und was eint uns? Unter dem Druck der Stimmenverluste bei der Bundestagswahl brechen innere Verwerfungen auf und Angela Merkel versucht, ihrer Partei durch die Rückbesinnung auf die eigenen Ursprünge Orientierung zu geben.
Konservativ, christlich, sozial und liberal. Diese drei Wurzeln zusammenzuhalten, das ermöglicht die Volkspartei.
Was aber sind die eigenen Wurzeln, die biografischen Prägungen und Überzeugungen, die Angela Merkel selbst leiten, wenn sie ihr viertes Regierungsbündnis schmiedet? Ist Jamaika für sie ein bloßes Mittel zum Machterhalt, nur weiteres Werkzeug im Arsenal ihres politischen Pragmatismus? Oder gibt es weiter zurückreichende, ideelle Verbindungslinien, die die Biografie der Kanzlerin mit den Partnern verbindet, mit denen sie an diesem Abend erstmals in der großen Runde der Sondierungsverhandlungen zusammensitzt?
Ja, ich habe, wie gesagt, auch noch im Büro gesessen, als Angela Merkel die Tür aufmachte und fragte, ob sie hier irgendwie mitmachen kann.
Erinnert sich Günther Noke. Der frühere DDR-Bürgerrechtler und heutige Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin ist einer der langjährigsten politischen Weggefährten Angela Merkels. Im Herbst 1989 hatte er das Bündnis Demokratischer Aufbruch mitbegründet. Im Büro der Gruppe in der Marienburger Straße am Berliner Prenzlauer Berg wurde in dieser Zeit aus der Physikerin die politische Aktivistin Angela Merkel.
Im Grunde war der demokratische Aufbruch etwas, wozu man sich im Sommer 89 verabredet hatte. Und das hieß eben demokratischer Aufbruch, sozial, ökologisch. Das sollte also alle einsammeln. Wenn die SED weg ist, dann kann man ja gucken, auf welcher Seite im Parlament man Platz nimmt.
5 Jahre, nachdem sie bei der sozial-ökologischen Bewegung demokratischer Aufbruch als zunächst unscheinbare Randfigur auf die politische Bühne trat, war Angela Merkel als Bundesumweltministerin zentrale Akteurin auf dem Feld von Ökologie und Politik.
Ich bin durchaus dafür, dass wir mehr ökologische Elemente im Steuersystem haben. Dazu gehört sicherlich die Tatsache, dass Energie schrittweise teurer wird, dazu. Und das werde ich auch versuchen, meiner Partei, der ich angehöre, noch weiter nahe zu bringen.
Jacqueline Beusen, die in einer Merkel-Biografie vor allem die frühen Jahre der späteren Bundeskanzlerin ausgeleuchtet hat, erinnert an intellektuelle Suchbewegungen, mit denen Merkel als Umweltministerin die Themen ihres Ressorts als Schicksalsfragen der Gesellschaft umkreiste.
Sie hat als Umweltministerin im Jahr 97 einen Band veröffentlicht, der heißt Der Preis des Überlebens. Und der ist entstanden, nachdem sie namhafte Wissenschaftler zu Zukunftsfragen in das Ministerium eingeladen hat und hat daraus schließlich ein Buch gemacht, in dem am Ende sie ein Fazit zieht, sehr ausführlich, in dem beispielsweise steht, dass bis zum Jahr 2010 das 5-Liter-Auto durchgesetzt sein soll. Wir sehen, es hat nicht ganz geklappt. Aber da kann man sehen, in welcher Weise Umweltthemen sie beschäftigen, umtreiben und eben auch ihre Einflugschneise eigentlich die der Wissenschaftlerin ist.
Mit der Überzeugung der studierten Physikerin kämpfte Merkel zugleich noch für die Kernenergie, deren Ende sie als Kanzlerin später einleiten sollte. Für die Umweltministerin waren die Proteste aus dem Milieu der Grünen in den 90er Jahren noch realitätsferne Ideologie.
Der Castortransport und das vor allen Dingen, was sich in seinem Umfeld in den letzten Tagen abgespielt hat, ist ein dramatisches Beispiel dafür, wie man von den wirklichen Problemen in unserem Land und in anderen Ländern ablenkt und technisch lösbare Probleme zu völliger Unlösbarkeit erklärt.
Jüngere Abgeordnete der Union bahnten bei gemeinsamen Pizzaessen zugleich erste Gesprächskanäle mit den Grünen an. Für Merkel indes blieb die FDP der natürliche Koalitionspartner. Nachdem sie 2000 Parteivorsitzende wurde, bereitete sie sich und die Union schließlich auf ein neues Bündnis mit den Liberalen vor und verkündete ihre Agenda einer neuen sozialen Marktwirtschaft.
Nein, in unserer heutigen Zeit geht es um einen erweiterten Gerechtigkeitsbegriff, um Leistungsgerechtigkeit zwischen Staat und Bürger.
Der neoliberale Schwenk der Union mit Forderungen nach Kopfpauschale im Gesundheitswesen und Steuererklärung auf dem Bierdeckel erhielt durch den überraschend knappen Wahlsieg, der Merkel 2005 ins Kanzleramt beförderte, einen Dämpfer. Als es 4 Jahre später dann doch noch zur lange ersehnten Regierung mit der FDP kam, hatte sich Merkel längst von der Visionärin einer liberalen Erneuerung zur präsidialen Pragmatikerin im höchsten Regierungsamt gewandelt.
Mit Christian Lindner tritt die neue FDP Angela Merkel heute in ganz neuer und für sie persönlich noch fremder Gestalt gegenüber. Viel enger haben sich dagegen in den vergangenen Jahren persönliche Vertrauensverhältnisse zu führenden Grünen, etwa Katrin Göring-Eckardt, entwickelt. Auch zu den Liberalen aber könnten sich noch einmal Anknüpfungspunkte ergeben, die nicht allein in Vorstellungen zur Finanz- oder Wirtschaftspolitik, sondern in biografischen Prägungen angelegt sind, meint auch Merkel-Biografin Jacqueline Beusen.
Ja, das teile ich, dass das Liberale für sie wichtig ist. Das Wort Freiheit, ein Grundprinzip liberalen Denkens, ist für sie verbunden mit ihrem Aufwachsen und ihren Jahren in der DDR. Sie weiß nicht nur, was Freiheit sein könnte, sondern sie weiß vor allem, was Unfreiheit ist. Und das ist ein ganz starker Motor in ihrem Handeln, für sich persönlich Freiheit und Unabhängigkeit zu erzielen, aber natürlich auch den Menschen im Lande, das ist ihr Menschenbild, auf das sie sich immer bezieht, auch so viel Freiheit wie möglich zu sichern.
Auch bei den Grünen, die Angela Merkel nun in ihr mögliches neuartiges Regierungsbündnis einbinden muss, sind biografische Prägungen aus der Zeit der DDR noch lebendig. Steffi Lemke, langjährige Bundesgeschäftsführerin der Grünen, erinnert sich ähnlich an diese Zeit wie der heutige CDU-Politiker und Weggefährte Merkels Günther Noke.
Die DDR-Umweltbewegung hat, das ist wenig bekannt, einen relevanten Beitrag zum Ende des DDR-Systems beigetragen. Luftverschmutzung, ungesundes Essen, Umweltverschmutzung, über die man gar nicht hinwegsehen konnte, selbst wenn man es gewollt hätte. Das ist ein relevanter Teil der DDR-Oppositionsbewegung gewesen, der aber ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
Obwohl es damals Schnittmengen zwischen Kirche und der Umweltbewegung in der DDR gab, sind sich Steffi Lemke und Angela Merkel politisch nicht begegnet in dieser Zeit. Das geschah erst später in Berlin. Lemke, bis dato naturschutzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, beobachtet Merkels Umweltpolitik seit Jahren sehr genau. Gerade die 12 Jahre Kanzlerschaft haben sie enttäuscht.
Beim Klimaschutz ist die Bilanz ja so, dass seit Angela Merkel Kanzlerin ist, die CO2-Emissionen Deutschlands entweder konstant geblieben sind oder sogar gestiegen sind in den letzten 2 Jahren. In diesen Zeiten gibt es eine katastrophale Klimabilanz von Frau Merkel.
2 Herzen wandern im 7/8-Takt, beziehungsweise in diesem Fall in 7/8-Hosen. Angela Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer machen Urlaub in den Bergen Südtirols wie in jedem Jahr.
Und jedes Jahr interessiert sich die Boulevardpresse brennend für die Sommerfrische der Kanzlerin. Grünen-Politikerin Lemke fragt sich hingegen jeden Sommer das Gleiche. Muss jemand, der wandern geht in den Bergen, nicht selbstverständlich ein grünes Herz haben?
Ich finde, Sie sehen da beide, also Frau Merkel und ihr Mann, schon doch wie naturbegeisterte Spaziergänger, Wanderer aus. Und eigentlich macht man das ja nur, wenn man dorthin geht, um unberührte Natur erleben zu können. Und dass man, um unberührte Natur erleben zu können, sie aber erhalten und schützen muss, da fehlt irgendwie eine Verbindung. Oder Frau Merkel ist nicht gewillt, ihre Kraft als Kanzlerin dann dafür auch tatsächlich einzusetzen.
Für Reinhard Bütikofer, grüner Oberrealo, Europaabgeordneter und Mitglied im Jamaika-Sondierungsteam, ist Grünsein Teil des Zeitgeistes geworden.
Das Tolle an unserem nicht nur politischen, sondern auch gesellschaftlichen Erfolg als Grüne, würde ich sagen, ist, dass heute fast gar niemand gar nicht grün ist. Das Schwierige ist, dass ganz viele das eigene angegrünte Selbstbild schon für die Realität nehmen. Und in die Kategorie gehört leider Frau Merkel auch.
Beispiel Klimaschutz. Nicht nur die Grünen, sondern auch viele Wissenschaftler und Umweltverbände stellen Angela Merkel nach 12 Jahren Kanzlerschaft ein geradezu miserables Zeugnis aus. Freilich räumen die Kritiker ein, dass auch Merkels Koalitionspartner immer wieder gebremst haben. Erst beim Atom, dann beim noch immer nicht eingeleiteten Kohleausstieg.
Die Stories über die grüne Merkel im roten Anorak vom Gletscher sind viel herzerwärmender als die faktische Politik.
Und dann fällt Bütikofer der erste Versuch vor 4 Jahren ein, nach der Bundestagswahl 2013. Damals beschnupperten sich Grüne und CDU ohne die gerade abgewählte FDP bei einem ersten und sogleich gescheiterten Sondierungsversuch im Berliner Regierungsviertel.
Da hat während der Sondierungsverhandlungen die Kanzlerin im Europäischen Rat dafür gesorgt, dass die schon verabredeten Emissionsgrenzwerte für Automobile gebremst werden. Ein führender CDUler hat das die Blutgrätsche der Kanzlerin genannt, während der Überlegung darüber, ob es eine Koalition geben könnte. Das war jetzt nicht so besonders ökologisch.
Flügelübergreifend ist sich die Partei von der Basis bis zur Spitze ziemlich eins darüber, dass Angela Merkel in der Umwelt-, Klima-, Verkehrs- und Energiepolitik manches versucht hat, aber unterm Strich vieles hat schleifen lassen. Vor allem der linke Flügel der Grünen stellt deshalb klar:
Wir werden nicht unsere Inhalte verkaufen, weil andere uns einschüchtern. Es gibt andere, die haben gerade mehr Angst vor Neuwahlen und so. Zum Beispiel in der CSU, wo sie noch nicht mal wissen, mit wem sie eigentlich reingehen würden, weil sie gerade riesen was auf die Mütze gekriegt haben und andere. Also mit Mut in die Verhandlungen, auch mit dem Mut, Nein zu sagen.
Sagt Gerhard Schick, bisher finanzpolitischer Sprecher in der Grünen Bundestagsfraktion. Schick gehört zu jenen in der Partei, die seit einiger Zeit beide Standbeine der Grünen stärker betont wissen wollen. Ökologie, aber genauso auch Gerechtigkeit. Doch wie viel Staat ist da mit Merkel zu machen? Reinhard Bütikofer.
Wie grün Frau Merkel oder die Union in sozialer Hinsicht sein will, können wir dann auch an der Sache prüfen. Für uns heißt soziale Verantwortung etwa, dass wir jetzt nicht anfangen, in einer nächsten Bundesregierung Fortschritte in der Arbeitsmarktpolitik, also etwa den Mindestlohn, wieder zu durchlöchern.
Bütikofer wie auch Gerhard Schick stammen, Achtung, Achtung, aus Baden-Württemberg, wo es schon in den frühen 90er Jahren, damals unter Regierungschef Erwin Teufel, erste Annäherungsversuche mit der CDU gab. Reinhard Bütikofer erinnert sich.
Ein Stratege der Union hat damals zu uns gesagt: Wir brauchen einfach eine Bluttransfusion von den Grünen. Wir sind zu altbacken.
Inzwischen regiert Winfried Kretschmann in Stuttgart mit der CDU. Die Koalition arbeitet bislang ohne größere Havarien. Mut für Neues, so schallt der Ruf nun aus dem Südwesten in die Hauptstadt.
Ich lasse keine Oper aus. Warum? Weil diese kreativen Menschen zeigen, wie man aus alten Stoffen unentwegt was Neues macht. Nach der 20. Zauberflöten-Inszenierung dachte ich mir auch, also jetzt kennst du es einfach, dann bin ich doch in die 21. gegangen und sie war völlig anders als alle, die ich vorher gesehen habe. Und das meine ich ganz ernst. Das sind kreative Menschen, die uns mit unseren Mühen der Ebenen immer wieder zeigen, was geht und was gehen muss in schwierigen Situationen.
Dieser pragmatische Politikansatz prägt beide, Kretschmann wie auch Merkel. Fragt man grüne Vordenker wie Ralf Füchs oder Robert Habeck über die Zukunft von Parteien und Bündnissen, dann ist oft von einer Brücke zwischen Ökologie und Ökonomie die Rede und von einer neuen Erzählung. Ein etwas verbrauchter Begriff, der aber verdeutlichen soll, um was es geht in Zeiten von Donald Trump und AfD, nämlich
die freiheitliche Demokratie zu verteidigen und die Botschaft zu vermitteln, dass wir uns nicht versuchen abzuschotten gegen diese großen globalen Veränderungen, aber die Gesellschaft auch nicht ihnen einfach ausliefern.
Ralf Füchs war bis vor kurzem Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung. Angela Merkel politisch zu verorten, findet er keine leichte Aufgabe.
Sie verkörpert einen Mix aus konservativen Elementen, aus durchaus dem liberalen Grundverständnis und hoffentlich auch ökologischen Grundüberzeugungen. Und spätestens seit ihrem Scheitern, die CDU auf den neoliberalen Kurs zu bringen, weiß sie auch, dass man die Bundesrepublik nur regieren kann, wenn man sozialen Zusammenhalt ganz hoch auf die Agenda setzt.
Bleibt die Frage, wie lange die Geschicke der CDU in Angela Merkels Händen bleiben. Die Nachfolgedebatte hat begonnen, angezettelt unter anderem vom Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Das könnte unmittelbare Folgen auch für die künftige Zusammenarbeit von Schwarz und Grün haben, meint Ralf Füchs.
Ich denke auch, dass die Union tatsächlich vor einer Richtungsentscheidung steht. Aber ich würde es für einen schlimmen Kurzschluss halten, wenn daraus jetzt die Konsequenz gezogen wird, dass die Union dem populistischen Affen Zucker geben muss, um der AfD das Wasser abzugraben. Sondern ich bin nach wie vor überzeugt, dass es darauf ankommt, eine Politik zu entwickeln, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt und nicht die Polarisierung der Flügel stark macht. Und mit Blick auf Europa wäre es ja katastrophal, wenn die Union in Richtung Nationalpopulismus gehen würde. Das wäre wirklich eine Tretmine für die Europäische Union. Das kann Deutschland und das kann die Union auch nicht verantworten.
Das Ringen um die richtige und erfolgversprechende Antwort auf die rechtspopulistische Herausforderung wird in den Unionsparteien inzwischen auf offener Bühne ausgetragen. Am spektakulärsten ließ sich das in den vergangenen Wochen in Sachsen beobachten, wo die CDU bei der Bundestagswahl hinter die AfD zurückgefallen war. Ministerpräsident Stanislaw Tillich forderte hier kurz nach dem Wahlsonntag eine konservative Wende seiner Partei und machte sodann am Mittwoch mit seiner Rücktrittsankündigung auch den Weg für eine personelle Neuaufstellung frei. In Dresden fand Anfang Oktober auch das Jahrestreffen der Jungen Union, der gemeinsamen Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, statt, das für die Parteiführung zu einem eindrucksvollen Stimmungstest wurde. Jens Spahn wurde dort als Hoffnungsträger der Parteijugend gefeiert. Der Unmut dagegen entlud sich zunächst gegen den engsten Mitarbeiter Angela Merkels in der Parteizentrale.
Und ich begrüße ganz herzlich den Generalsekretär der CDU Deutschlands, Peter Tauber. Herzlich willkommen hier bei der Jungen Union.
Die lauten Buhrufe des Unionsnachwuchses richteten sich nicht allein gegen die Person des selbst noch jungen CDU-Generalsekretärs. Tauber wird als Protagonist einer weiteren Liberalisierung der CDU wahrgenommen, der den Lesben- und Schwulenverband der CDU in der Parteizentrale hofiert und die Gründer eines konservativen Unionskreises mit schlechter Laune und noch schlechterem Essen vergrault haben soll. Ausgerechnet die Jugendorganisation JU profilierte sich dagegen in den vergangenen Jahren als Gralshüterin traditioneller Werte. In Dresden traten junge Männer als Verteidiger von Frauenrechten gegen islamische Migranten auf. Junge Frauen wurden für ihren Kampf gegen den Genderwahn gefeiert.
Wir als Junge Union Hamburg sind der Meinung, dass die Junge Union die letzte Bastion der Vernunft ist bezüglich unter den Jugendverbänden, was den Genderwahn angeht. Deshalb sind wir dafür, dass Bürgerinnen und Bürger, Wähler und Wählerinnen und Ähnliches nur mit dem generischen Maskulinum verwendet wird, der Rest gestrichen wird.
Als auch die Kanzlerin selbst bei dem Nachwuchstreffen in Dresden auftrat, wurde die Zerrissenheit der Union wie unter einem Brennglas sichtbar.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, wir wollen auch in unserer Generation die einzige Volkspartei in Deutschland bleiben. Deswegen mein Appell an Sie. Schneiden Sie jetzt alte Zöpfe ab, erneuern Sie Ihr Kabinett. Wir brauchen den Aufbruch. Wir wollen gemeinsam für unsere Volkspartei CDU auch in der Zukunft neue Köpfe haben. Dankeschön.
Was aufgebrachte JU-Delegierte nur verklausuliert aussprachen, hatte Merkel genau verstanden.
Ich bin auch ein alter Kopf, nur damit wir uns darüber klar sind.
Mehr als eine Stunde diskutierte die Kanzlerin mit dem Parteinachwuchs. Als Angela Merkel schließlich den Saal im Dresdner Kongresszentrum verließ, erhob sich der Großteil der JU-Vertreter und verabschiedete die Kanzlerin mit stehenden Ovationen. Allein der Block der bayerischen Delegierten blieb geschlossen sitzen. Die einen verschränkten die Arme auf der Brust, andere hielten höhnische Protestplakate in die Höhe. Kaum vorstellbar, dass Angela Merkel den Teil der Union noch einmal erreicht, den diese Nachwuchsvertreter repräsentieren. Die Brücke zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP zu einem Jamaika-Bündnis zu bauen, mag der Kanzlerin gelingen. Den Anschluss zu einem Teil der eigenen Basis aber hat sie unübersehbar verloren.
Das war der Hintergrund. Liberal, grün oder beides. Angela Merkel auf dem Weg nach Jamaika. Eine Sendung von Barbara Schmidt-Matern und Stefan Detjen. Redaktion Felicitas Böselager.